Ja, ich mache das noch ein bisschen altmodisch. Ich nehme das immer gerne in die Hand, das Mikrofon. Guten Morgen. Ja, Andreas hat das schon gesagt. Ich bin der Johannes Roth, bin 43 Jahre alt, habe 3 Kinder mit meiner Frau Michaela. Und ich glaube, im Herbst hat die Anja Voges, genau, mich angeschrieben, ob ich nicht bei euch predigen möchte. Und ich war total überrascht, weil ich ja noch nie hier war und auch keine, erstmal im ersten Moment gar keine Ahnung hatte, wer Anja Voges ist. Aber sie hat mir das dann im Laufe der E-Mail erklärt, dass sie die Frau des Trauzeugen meiner Schwägerin ist. Und ich glaube, sie hat meine Predigt gesehen, die ich im Weihnachtsgottesdienst meiner Heimatgemeinde in Dünn, in Wermskirchen Dünn, im CVM, gehalten habe. Und deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich hier und darf zu euch sprechen. Ja, Predigen gehört nicht zu meiner Hauptbeschäftigung, aber das mache ich natürlich auch ab und zu, wenn wir Mitarbeitergottesdienste feiern oder auch eben manchmal in meiner Heimatgemeinde. Und deswegen kann ich das schon ein bisschen. Ich bin studierter Erziehungswissenschaftler, bin Diplompädagoge und in der Kinder- und Jugendarbeit machen wir vor allen Dingen offene Türarbeit oder auch die klassische Jungschar oder, also das, was man eben unter Kinder- und Jugendarbeit kennt. Und wenn es nachher ein bisschen kalt wird, ist das überhaupt kein Problem für mich. Wir haben eigentlich immer die Tür offen, damit die Luft durchziehen kann. Ich finde es eigentlich richtig schön warm gerade. Das führt dann öfter auch mal zur Erkältungs-, die Erinnerung, genau. Das führt dann öfter auch mal zu Erkältungssymptomen und dann immer direkt der Test, aber dann, ja, Corona. Ich wollte es eigentlich gar nicht in den Mund nehmen heute. Ja, ansonsten habe ich eine große, sehr große Leidenschaft für Anbetungsmusik. Ich bin selber auch Musiker und schreibe Songs, aber später singe ich noch einen für euch. Und habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, wo fahre ich da hin und habe gesehen, dass auch der Daniel Harter schon bei euch war und dass ihr anscheinend auch sehr viel Lust auf Lobpreis habt. Und dann fühle ich mich auch direkt wohler. Ja, danke für die Einladung. Vorweg, der Text, über den ich heute reden will, ist ziemlich lang. Also da könnte man locker auch einen Monat oder noch länger drüber eine Serie abhalten. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich heute das Ding nicht überfrachte und euch nicht zu viel auf einmal um die Ohren haue. Und es geht auch nicht darum, noch mehr Aufträge zu verteilen. Ich glaube, dass wir Christen manchmal dazu neigen, uns ein bisschen zu, ja, das Ganze ein bisschen zu ernst zu nehmen und ein bisschen zu viel für Gott tun zu wollen, anstatt einfach bei ihm zu sein. Zuallererst. Das Tun ist natürlich wichtig. Wer soll es sonst tun außer uns? Aber was ist mit dem bei Gott sein? Darum soll es heute ein bisschen mehr gehen. Weil ich glaube, es braucht heute wie auch schon in den letzten 2000 Jahren, klar sind schwere Zeiten, aber das ist doch eigentlich nichts Neues. Das ist jetzt für uns, für die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht wirklich das erste Mal eine richtig, richtig, richtig anstrengende Zeit. Wir sind es nicht gewöhnt, so eingeschränkt zu leben, aber wie Andreas eben auch schon gesagt hat, auf der ganzen Welt erleben das Menschen eigentlich immer. Die werden so geboren und sterben in schwierigen Umständen. Und deswegen möchte ich heute darüber reden, dass es da ein Evangelium gibt, das trotz all dieser Umstände Kraft hat. Und dass Gott einen Frieden hat für uns, der unser Denken übersteigt. Und das Schöne an diesem Text, ich werde über Philipper 4, Vers 4 bis 7 sprechen, ist, dass da sogar fast schon eine konkrete Bedienungsanleitung zu Freude und einem echten Frieden drinsteckt. Ja, lasst uns den Text mal genau anschauen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Eigentlich könnte ich jetzt nach Hause fahren. Ihr wisst jetzt schon alles. Freude aus der Verbundenheit mit Jesus. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Über was man sich nicht alles freuen kann und was auch total okay ist. Über den Erfolg im Job, über seine Freunde, über Familie, die tollen Kinder, die alle so schön Klavier spielen können oder Ärzte werden. Tolle Hobbys. Ein frisch renoviertes Haus. Ich habe gestern den Laminatboden im Sportzimmer meiner Frau verlegt. Mir tut die Hand richtig weh heute. Und ich habe das Gefühl, ich wäre einen Halbmarathon gelaufen, immer so in der Hocke. Aber es sieht richtig schön aus und darüber freue ich mich. Und das ist gut. Bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das hingekriegt habe, dass es schön rechtwinklig geworden ist. Ein regelmäßiger, schöner Urlaub. Da freue ich mich drüber. Ein tolles Profil in den sozialen Medien. Kann man sich auch drüber freuen. Ist erstmal auch alles nichts Schlechtes. Und das ist, ich glaube, das sind auch Geschenke. Und da sollen wir uns auch drüber freuen. Aber schon in Prediger 2, Vers 11 hat Salomo eine Vorahnung, dass am Ende uns letztlich das alles nicht tragen kann. Ich lese vor. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand gemacht hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel. Und Haschen nach dem Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Und Salomo hatte wirklich ein gutes, von Gott gesegnetes Leben. Er ahnte vielleicht schon vor der Zeit, am Ende trägt uns letztlich nicht das Geschaffte oder was wir alles drauf haben oder welches Glück wir hatten, sondern die Gewissheit, zu Jesus zu gehören und zu wissen, dass er, der Schöpfer der Welt, uns liebt und uns sagt, wer wir wirklich sind. Und wo wir in Ewigkeit sein werden. Wir merken ja auch, wenn das alles mal nicht so klappt, mit dem Job, mit den Kindern, mit all den Dingen, über die wir uns freuen, oder der Urlaub, der ständig ausfällt, dann ist es nicht mehr so weit her mit Glauben, Hoffen und Lieben, oder? Wenn wir ehrlich sind. Was machen wir denn dann, wenn die Dinge nicht so gut laufen? Wenn die trüben Gedanken überhand nehmen? Ist ja nicht so, als hätten wir da Lust drauf, schlechte Laune zu haben. Wir wissen ja selber, wir sollen uns freuen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich glaube, Freude ist auch eine Entscheidung. Und das Wort auch ist mir da wichtig. Das Letzte, was ich heute machen will, ist Druck. Das Letzte, was ich heute machen will, ist euch noch eine nicht erfüllbare Sache mitzugeben nach Hause. Aber es ist eben auch so, dass wir uns für Freude auch entscheiden müssen. Und ich predige hier zuallererst zu mir selbst. Ich bin nämlich sehr oft ein richtig schön christlich gefärbter Muffelkopf. Könnte meine Frau jetzt Geschichten erzählen. Ich merke im Alltag immer wieder, dass es eigentlich viel leichter ist, Trübsal zu blasen. So zum Beispiel, am Ende kommt Jesus doch sowieso, sollen doch alle machen, was sie wollen, sind ja eh dahingegeben. Also ich kenne diese wirklich fiesen Gedanken, die man als Christ über Menschen haben kann, die nichts von Gott wollen, die einen Lebensstil haben, der mir nicht passt. Aber ich glaube, so über Menschen zu denken und über Menschen zu reden, ist gelebter Unglaube. Und nicht in Gottes Willen. Ich glaube, er will nicht, dass ich so hart und richtend bin, weder zu anderen noch zu mir selbst. Er will vielmehr, dass wir glücklich sind. Er will, dass wir dieses Glück dann teilen. Und außerdem entscheide ich schon gar nicht, welcher Mensch verloren ist. Ganz dünnes Eis. Ich glaube, kultivierte schlechte Laune ist kein Kavaliersdelikt für uns Christen. Paulus würde sagen, das ziemt sich nicht für uns. Was also tun, wenn alles schwarz und grau aussieht und, wenn wir ehrlich sind, in uns einfach keine Hoffnung drinsteckt? Wir haben hier in dem Text richtig tolle Werkzeuge, in jeder Lebenssituation Frieden zu finden. Viele Christen haben das nachvollziehbare Gefühl, Gott habe sie verlassen, übersehen, vergessen. Wenn man sich anschaut, was manche andere, wie heilig die sind. Was kann einem nicht alles die Freude nehmen? Krankheit, Finanzen, Gedankenkonstrukte, aktuelle Nachrichten. Wenn Corona vorbei ist, haben wir Krieg in Osteuropa. Was weiß ich, was noch alles passieren wird. Aber am allermeisten nerven uns doch auch Menschen, oder? Wenn es einfach nicht klappt, wenn die einfach immer so komisch sind. Paulus kannte das alles mit Sicherheit. Und er ruft uns leidenschaftlich dazu auf, in diesen Gefühlen keine passiven Opfer unserer Umstände zu sein. Wir sind in Christus Überwinder. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil er in uns lebt und weil er uns berufen hat, mit ihm, durch ihn diese Welt zu überwinden. Und Paulus konnte wirklich ein Lied singen über schlechte Umstände. Hat aber nicht gemacht. Er hat ein Lied in schlechten Umständen gesungen. Hat unter anderem dazu geführt, dass Gefängnistüren aufsprengen. Also singen ist gar nicht so schlecht bei schlechten Umständen. Dürfen wir jetzt nicht in Gemeinschaft machen. Aber so ein kleiner Tipp nebenbei. Wenn ihr mal allein seid, singt öfter mal. Jeder von euch hat doch ein Lieblingslied. Ich glaube, wir müssen wissen und es dann auch akzeptieren. Es gibt einen Kampf um unsere Herzen, um die Herzen der Gläubigen. Warum ist das wichtig, das zu akzeptieren? Weil es dann bedeutet, dass wir aktiv werden müssen. Bist du bereit, um dein Herz zu kämpfen? Ich dachte, lange Glaube entwickelt sich eher wie so eine Art Führung. Alles passiert automatisch. Ich habe hier mal Ja gesagt zu Jesus und so kommt dann eins zum anderen. Das stimmt auch. Es gibt Führung. Es gibt auf jeden Fall den aktiven Part, den Jesus, der Heilige Geist, der Vater im Himmel, den er bringt. Aber wie in jeder Beziehung braucht es ja zwei Teile. Und wir haben auch unseren Part dabei, indem wir unser Augenmerk auf die richtigen Dinge lenken, indem wir auf Dinge schauen, die uns weiterbringen, die uns näher zu Jesus bringen, die uns Hoffnung bringen. Ich glaube, es ist wichtig, aktiv um unser Herz zu kämpfen und um die Beziehung zu Jesus Christus. Und unser Herzenszustand und unser Glück sind doch auch nicht egal. Es kann nicht immer nur darum gehen, was wir alles machen, sondern dass auch wir Teil des Evangeliums sind. Es gilt doch für uns auch. Selbstfürsorge ist also sehr christlich und nicht egoistisch. Was wir nicht haben, können wir nicht teilen. Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht ganz praktische Anleitungen hätte, habe ich ja schon gesagt. Und deswegen will ich mal jetzt in die Verse 5 und 6 nochmal genauer reinschauen. Diese Liste hat es in sich. Vorsicht, also ich bin davon definitiv überfordert. Es geht nicht um noch mehr Aufgaben, habe ich schon gesagt, sondern um grundsätzliche gute Richtungen, in die wir uns vielleicht weiterentwickeln können. Nein, auf jeden Fall sollten. Also Vers 5. Seid freundlich zu allen Menschen. Und das soll mir jetzt helfen, glücklicher zu werden, Frieden zu finden, zum Menschen freundlich sein. Also ganz aktuell haben wir eine wirklich, also ich weiß nicht, ich habe das noch nicht erlebt, was für eine Spaltung im Moment in der Gesellschaft los ist. Impfen, nicht impfen, gendern, nicht gendern, Abtreibung, Lebensschutz, Klimaschützer, Weitermacher, vegan, Fleisch. Also es gibt ja nur noch Lager. Es ist ja nur noch ein Streiten und so viel Uneinigkeit, das habe ich so noch nicht erlebt. Und wenn ich an die 90er Jahre denke, wo wir das Gefühl hatten, wo jetzt der Frieden kommt und 30 Jahre später, wo sind wir hingekommen? Das Internet ist voller Streit. Auf den Straßen wird pausenlos gestritten. Ein Lager kämpft derzeit gegen das andere. Ich wette, jeder von uns hat da auch eine Liste von Menschen, die ihm oder ihr das Leben echt schwer machen. Und vor allen Dingen auch schwer machen, freundlich zu bleiben. Aber wir sollen die sein, die Frieden bringen, die einen Unterschied machen. Das sind ganz oft die kleinen Dinge. Beim Müll rausbringen, den Nachbarn anlächeln, obwohl der manchmal richtig komische Sachen von sich gibt. Grüßen. Meinungen, die mir nicht passen, stehen lassen. Zuhören, statt zu diskutieren. Deeskalieren oder, biblisch gesagt, Friedensbringer sein. Ich finde, das sind heutzutage sehr wichtige Fähigkeiten. Oder, wie Jesus es gesagt hat, den Nächsten lieben. Da wird nicht nach politischen Meinungen gefragt, der Nächste wird geliebt. Und wir wissen doch auch, dass nur so Veränderung geschehen kann. Gott hat uns nicht geliebt, als wir es endlich richtig gemacht haben, sondern als wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt. Und so sollen wir es auch tun. Seid freundlich zu allen Menschen. Wie kann man denn cool bleiben, wenn einem Menschen begegnen, die wirklich Schwachsinn erzählen? Ich sage das jetzt mal ganz emotional. Der nächste Tipp von Paulus. Macht euch keine Sorgen. Um nichts. Wer sich keine Sorgen macht, also keine Angst hat, muss irgendwie auch nicht mehr diskutieren. Wer weiß, dass Gott im Regimente sitzt und alles wohlführet, der muss nicht selber dafür sorgen, dass alles in die richtige Richtung läuft. Der kann vertrauen, dass da jemand mithilft. Der kann Dinge stehen lassen. Aber halt, hat er gerade gesagt, keine Sorgen machen? Hat er das wirklich gerade gesagt? Soll ich wie Hans Kuck in die Luft durchs Leben laufen und alles ist egal? Wie kann das gehen und aussehen? Ist jetzt sogar Angst und Zweifel verboten? Kann man ja auch noch daraus machen. Ich glaube, die Antwort darauf steckt auch schon wieder in den nächsten Versen. Was wir machen können, um Sorgen wegzulassen. Ich weiß aus meinem Studium, um ein altes Verhalten zu verlernen, es gibt ja wirklich Verhaltensstrukturen, die wollen wir gerne verlernen, weil wir wissen, die tun uns nicht gut. Wenn wir einfach nicht aufhören können, zu viel Alkohol zu trinken, dann wollen wir das verlernen. Das ist ja eine Angewohnheit. Aber um es zu verlernen, muss ich etwas Neues lernen. Was mache ich denn dann, wenn ich Suchtdruck habe? Dann muss ich ja trotzdem irgendwas tun. Paulus schlägt uns vor, uns in jeder Lage an Gott zu wenden. Kommt eine Sorge, ich wende mich an Gott. Kommt eine Anklage, ich wende mich an Gott. Kommt der Nachbar, ich wende mich an Gott. In jeder Lage. Muss ich deswegen jetzt immer, wenn mir irgendein Problem durch den Kopf, eine Sorge, muss ich dann irgendwie auf meine Gebetsbank mich knien und beten? Ich glaube, es geht mehr um eine Haltung. Es geht mehr um dieses, jederzeit auch damit zu rechnen, dass Gott da ist. Ich liebe es, mich im Gottesdienst zu treffen mit meinen Geschwistern. Aber genauso liebe ich es auch, dass auch unter der Woche Gott immer da ist. Ist das nicht auch, das ist doch das, worum es ging. Dass wir ihn in Wahrheit und im Geist begegnen können. Und nicht immer im Gottesdienst alles kriegen und uns dann durch die Woche schleppen. Wir können jederzeit, in jeder Lage uns an Gott wenden. Was für eine tolle Botschaft. Schon im ersten Gebot stellt sich Gott als der vor, der uns befreien will. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Das ist Gottes Name. Er möchte uns befreien von Sorgen und Ängsten. Kommt zu mir, wenn ihr schwere Lasten tragt. Ich will sie euch abnehmen. Oder die aktuelle Jahreslosung: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In jeder Lage an Gott wenden. Und wie sollen wir das machen? Auch wieder ganz konkret, mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit. Ich finde, das klingt total leidenschaftlich, das klingt ehrlich, das klingt so aus dem Herzen. Ich glaube, dass Gott sich freut, wenn wir aus dem Herzen mit ihm sprechen. Er weiß ja sowieso alles. Aber er freut sich darüber, wenn wir eine ehrliche Beziehung mit ihm führen. David wird ja immer dafür gelobt, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. Und David hat alles mit Gott geteilt, alle Gefühlsregungen. Lest euch die 150 Psalmen durch, mindestens die Hälfte ist voll mit schlechter Laune. Also wir sind da in guter Gesellschaft, wenn wir Gott wirklich mal alles hinlegen. Und manchmal bleiben wir dabei vielleicht sogar stehen. Es gibt nämlich auch die Psalmen, die nicht am Ende die fromme Kurve kriegen und Gott die Ehre geben. Es gibt auch die, wo am Ende ein Fragezeichen ist. Das ist völlig okay. Es muss nicht alles gut sein, wenn ihr gebetet habt. Aber wendet euch in jeder Lage mit Bitten, Flehen und voll Dankbarkeit an Gott, sagt Paulus. Dankbarkeit ist übrigens rational auch möglich. Man muss das nicht immer fühlen. Ich habe das ausprobiert. Es ist total gut, gegen schlechte Laune einfach mal aufzuschreiben, was gut läuft, wofür ich dankbar bin. Wie Andreas es auch gemacht hat, eben schon. Und es gibt immer Dinge. Danke, das hat mit dem Wasser leider nichts zu tun. Es liegt eher an der Tageszeit. Und es gibt immer Dinge, die gut laufen, für die wir dankbar sein können, auf die wir uns konzentrieren sollten. Es scheint nicht so unwichtig zu sein, eine Kultur der Dankbarkeit zu entwickeln. Manchmal ist es schade, dass wir nur einmal im Jahr Erntedank feiern. Manchmal wäre das schön, das öfter zu tun. Aber wenn es dann zu liturgisch wird, wird es auch wieder ein bisschen komisch. Aber du wirst dich wundern, was passiert, wenn du einfach mal, obwohl du keine Lust darauf hast, aufschreibst oder es jemandem erzählst oder vielleicht zusammen mit jemandem im Gebet, wofür du dankbar bist. Bitten, Flehen, Dankbarkeit. Nicht immer in der Reihenfolge, aber vielleicht kann man sogar eine Gebetsform daraus machen. Aber noch mehr geht es, glaube ich, darum, diese Grundhaltung zu verstehen. Und dann kommt Vers 7 und den finde ich einfach der Hammer. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen, unser Denken, sagt Paulus, glaube ich, hinausreicht, der wird über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Es gibt ja verschiedene Wörter im Urtext für Frieden. Zum einen gibt es den Shalom, diesen göttlichen Ruhezustand. Der ist hier nicht gemeint, sondern hier geht es um Irene. So habe ich es, glaube ich, aus meiner Irene. Und ich finde, das klingt schon fast wie Irene. Und wörtlich übersetzt könnte man das verstehen unter die Ruhe im Gegensatz zu Streit. Das Ergebnis eine Aussöhnung mit Gott. Paulus spricht hier von einem Zustand der Gewissheit, dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Ein Zustand, in dem keine Sünde, keine Scham, keine Angst, keine Selbstverteidigung, Streit, Ablehnung noch in uns ist. Das meint Paulus hier mit Frieden, den Frieden Gottes. Ich finde dieses Bild total klasse, von einem Frieden Irene, nennen wir sie mal so, die wie ein Wachmann oben auf unserer Mauer steht, um uns herum und über unseren Gedanken wacht. Wie über einer Stadt. Und immer wenn einer dieser schlechten Gedanken und schlimme Sorgen rein wollen, dann sorgt Irene dafür, dass er ruhig ist und wieder rausfliegt. Dieser Frieden Gottes, der wacht über unseren Gedanken, finde ich ein ganz tolles Bild. Niemand kann dir und mir diese Verantwortung abnehmen, dieses Liebesangebot immer wieder anzunehmen und deinen Alltag, dein Herz auf Christus auszurichten, diese Schritte zu gehen. Das kann doch nicht Gott tun. Das ist unser Job. Aber ich finde die Verheißung so schön. Ich sehne mich so sehr, immer mehr von diesem Frieden in meinem Leben zu haben und wirklich Hoffnung in mir zu tragen, die ich weitergeben kann. Ich glaube, dieser Kampf lohnt sich. Und wer weiß, was noch alles aus einer Kirche entstehen kann, die sich dessen immer bewusster wird, dass sie mit Jesus Christus verbunden ist.